Salin Ina, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Hallo Jan, danke, dass ich da bin. Schön, dass wir in dieser schwierigen Zeit trotzdem zusammenkommen, mit allem Schutz, was es braucht. Ich bin die Schlangenfrau Nina Buri. Schlangenfrau ist ein krasser Beruf, kann man sagen. Das ist etwas, das nicht jeder macht. Das ist sehr beweglich. Das heisst, ich tue mich verbiegen auf der Bühne und verdiene damit noch mein Geld. Und vorher war ich Tänzerin jahrelang. Das heisst, ich bin seit 33 Jahren auf der Bühne. Mit allem Möglichen, sage ich mal so. Ja.
Auf das alles können wir noch sprechen. Aber in der Vorbereitung, Nina, habe ich mich so gefragt, macht die Frau wirklich alles, auch Management von sich selber und dann auch Training und alles. Erzähl mir ein bisschen von dieser Selbstständigkeit. Warum war der Wunsch so stark gewesen, mit 30 in die Selbstständigkeit?
Genau. Ich habe natürlich auch viele Erfahrungen gesammelt als Balletttänzerin, wie es ist, in den grossen Gruppen, in grossen Companies zu arbeiten. Und mit 30 bist du ja kein Kind mehr, also du hast schon sehr viel Erfahrung. Am Anfang hatte ich schon ein Management gehabt, tatsächlich. Und das hat auch ein paar Jahre gut funktioniert, aber mit der Zeit habe ich mir gedacht, ich möchte es gerne selber machen, ich möchte gerne die Zügel selber in der Hand halten. Auch in Anbetracht dessen, dass ich auch ins Ausland bin, nach Amerika gewohnt, nach Berlin immer wieder. Und genau, und ich habe das Gefühl, das klappt ganz gut. Die Schweiz ist nicht so gross, also die Leute haben gerne den direkten Kontakt, habe ich das Gefühl. Und was das Ausland betrifft, hole ich mir entsprechend Leute dazu, wenn es muss sein. Und wenn ich das Bedürfnis habe, also ich mache tatsächlich, jetzt wo die Maske geht überall, ich mache tatsächlich vom Training über die Organisation von meiner Shows, über die Akquise, die ganze Planung mit dem Kunden und einfach das, was muss. Und Social Media natürlich, also jetzt bin ich auch Social Media hier, muss man ja immer am Ball bleiben. Also das ist das ganze Konzept, das eigentlich ein ganztagesjob ist, immer.
Und dann habe ich aber gelesen, du schläfst gleich etwa 8 Stunden und etwa 4 Stunden Training. Wo packst du noch das andere rein?
Also, ja gut, das sind ja erst 12 Stunden Training.
Ja, schon! Echt so! Also erzähl mir ein bisschen, wie sieht so der Alltag aus?
Eigentlich 4-4, sage ich immer. Also 4 Stunden Training und Körper und 4 Stunden Business und Kopf.
okay.
Und wenn es halt dazu kommt, dass ich eine Show habe, werde ich nicht 4 Stunden trainieren, sondern halt 2 Stunden Warm-up machen und dann gehe ich auf die Bühne.
Okay.
Und dann dazu kommt halt einfach noch die Reiserei, das ist klar. Man hat nicht immer vor der Haustür eine Show. Also das heisst, die Planung und die Flugbuchung und was auch immer, wo ich her muss. Und ja, das kommt auch noch dazu. Aber das schaffe ich ja schon, das ist nicht so schlimm. Ich kann ja inzwischen auch wählen, was nehme ich an, was nehme ich nicht an. Weißt? Also es ist natürlich einfacher, wenn du in einer Gruppe engagiert bist, dann musst du dich praktisch um nichts kümmern, weil du bist eigentlich fest an einem Ort, oder? Aber ich habe es gerne so, wie ich es habe, dass ich bestimmen kann, ja, das möchte ich machen, das passiert, passt nicht mehr oder wie auch immer. Also das ist eine gute Sache, finde ich.
Und wie schaffst du für dich auch neue Anreize? Weil ich kann mir das auch bei mir manchmal vorstellen, wenn ich so meine Routinen habe, jeder Tag ist nicht gleich. Und wie macht man denn gleich sein Programm? So auch Training oder auch sonst, dass du so diszipliniert dran bist.
Ja, du weißt natürlich, was es bedeutet, wenn du nicht trainierst. Und dann ist es nicht cool auf der Bühne. Dann ist es, dann tut es weh und dann ist es gefährlich. Also ich weiss, was mit dem Training bringt. Und das Training ist einfach essentiell, weil wenn du 2 Tage nicht trainiert hast, merkst du es sicher selber. Wenn du 4 Tage nicht trainiert hast, merkt es jeder. Also das würde ich auch nie machen. Schlangenfrau ist wirklich ein Beruf, du kannst keine Pause machen. Ich bin nicht wie ein Tennisspieler, der kann sagen, jetzt habe ich erst dann wieder ein Turnier, jetzt mache ich 6 Wochen Pause und dann fange ich Aufbautraining an. Das geht der Schlangenfrau nicht. Du verlierst alles. Also du musst wirklich jeden Tag wie an deine Grenzen gehen und noch darüber hinaus, sozusagen. Und darum ist die Frage von Motivation wie nicht da. Also die ist immer. Also ich weiss ja, was es mir auch bringt. Und vor allem jetzt in dieser schwierigen Zeit ist das Training meine feste Komponente. Und ich sage, hey, das habe ich wenigstens noch.
Also deine Struktur, oder?
Meine Struktur, egal was draussen ist. Ich kann es ja machen, wenn ich will. Ich kann jetzt mit in der Nacht trainieren. Ist egal, ich muss es einfach gemacht haben. Und das ist ein gutes Gefühl, dass man immer noch weiss, was man kann, oder? Und sonst verliert man ein bisschen alles. Wenn man keinen Auftritt hat, ist es wie, also durch die Corona-Krise habe ich keinen Auftritt. Ist ja logisch, weil alles ist zu, alles ist gesperrt. Und dann fragt man sich, denkt, oh, was bin ich noch wert, oder? Aber wenn du natürlich das Training machst und weißt, hey, es geht trotzdem noch, ich kann es ja halt im online veröffentlichen oder so, dann gibt es dir das wirklich sehr viel halt in einer schwierigen Zeit, muss ich sagen.
Und wann kommt denn noch Muse für neue Sachen im Programm, im Training denn? Oder also, wo holst du denn auch die Muse?
Ich sehe natürlich auch viele Sachen, die mir gefallen oder nicht gefallen.
Okay.
Und inzwischen weiss ich auch, was Kunden gut gefällt und ich habe immer neue Ideen eigentlich schon. Ob ich sie dann gerade umsetze oder nicht, ist die Frage, wo jetzt im Moment bringt es wie fast nichts. Man kann natürlich sich Gedanken machen, aber es ist ja nicht eine Show, die gerade kommt. Also das heisst, ich weiss gewisse Sachen, die ich bringen werde, aber im Moment ist noch nicht gerade Zeit dafür. Das heisst, ich habe immer noch ein kleines Ziel. Es geht nicht um Technik, die immer krasser werden muss, sondern eher um die Verpackung.
Ja.
Also, dass ich eine Geschichte finde, ja. Ein neues Kostüm, eine andere Figur schaffen oder so. Einfach etwas, was die Leute wirklich unterhalten. Und zum Beispiel, jahrelang war mein Thema immer James Bond, wo jedes Mal, wenn er James Bond rauskam, war meine Nummer wieder aktuell, die ich eigentlich am Anfang gemacht habe. Und das ist natürlich schon noch cool, weil jetzt muss ich sagen, die Nummer bleibt da wahrscheinlich für immer, weil es kommt immer wieder ein James Bond. Das ist jetzt ein gutes Beispiel.
Und du willst ja mal Bond Girl sein, oder?
Also, gut, inzwischen bin ich ein bisschen zu alt dafür.
Ja, du
inzwischen sterbe ich schon fast wahrscheinlich, wenn ich dann die Rolle endlich bekomme.
aber ich habe es auch immer sehr bewundert, wenn ich dich so sehe und auch in der Vorbereitung. Man muss sich trauen und man muss auch manchmal riskieren. Wo kommt denn die Riskierfreudigkeit her?
Wie willst du riskieren?
Ja, auch jetzt, wo du auf Amerika gegangen bist und es wartet ja niemand auf dich. Du hast ja nicht gewusst, wohin das Dreis hingeht. Wo kommt aber die Abenteuerlust und das Riskieren und das
Amerika ist mir seit 17 im Kopf gewesen, weil ich hatte dann schon als Tänzerin das Gefühl hatte, ich wollte dorthin, aber es hat sich wie nie ergeben. Und irgendwann habe ich gedacht, wenn nicht jetzt, wann dann, oder? Und dann habe ich mich einfach angefangen bewerben für eine Green Card und das war unglaublich gewesen, dass ich die innerhalb 3 Monate habe bekommen, tatsächlich. Aber ich hatte auch so ein Dossier gehabt. Also wer das angeschaut hat, hat wahrscheinlich gemeint, das muss ein Superstar sein. Und vielleicht habe ich Glück gehabt, dass ich in ihrer Sportart oder in ihrer Kunstform aktiv bin, wo es wirklich nicht, wo man wirklich fast niemand kennt, oder? Wenn jetzt die 100. Sängerin wäre gewesen, die sich bewirbt, oder die 100. Schauspielerin, die nach Hollywood wird, dann wäre es wahrscheinlich schwieriger gewesen. Aber als Schlangenfrau, ich nehme an, das war der Grund gewesen, habe ich wirklich recht schnell Feedback bekommen, hat das irgendwie geklappt, und dann ist es weitergegangen, und ich bin auch wirklich gegangen. Und warum mache ich das? Also, als Künstler brauchst du immer eben neue Bühnen, neue Inspiration. Du hast ja auch den Traum, ich wollte nicht nur in der Schweiz auftreten. Es gibt viele Menschen auf der Erde, die mich noch nicht kennen. Yeah. Darum habe ich gesagt, ich muss es auch mal dort probieren. Ich muss auch mal schauen, ob mir das dort gefällt. Oder ich möchte mal nach Australien. In Afrika bin ich inzwischen mal gewesen. Also, weißt, es gibt so Sachen, die du einfach mal machen willst im Leben.
Egal. So Ziel, so Leuchttür. So,
genau, und das macht einem schon Freude. Nachher, wenn man merkt, es kommt überall gut an. Ehrlich. Ja.
Was inspiriert dich denn? Wo holst du denn die Inspiration her?
Aber wie gesagt, das ist ganz unterschiedlich. Manchmal sehe ich ein Video, das heisst nicht, dass ich das Video kopiere, sondern das heisst, oh, so etwas in diese Richtung könnte ich doch wieder mal machen. Oder ich höre eine Musik, die mich plötzlich zu etwas bewegt,
das ich gar nicht überlegt habe. Welche Musik beschäftigt dich jetzt gerade? Oder was inspiriert dich jetzt gerade jetzt in dieser tristen Zeit?
Ja, ich kann es nicht wirklich sagen. Es ist ganz unterschiedlich. Gestern habe ich so eine Ballade gehört, die so ein bisschen mehr so jetzt epische, oder wie sagt man dem ist? So,
epochal.
Ja, und dann habe ich das Gefühl, jetzt muss ich gerade irgendwie die Welt retten mit meiner Nummer. Ja. Einfach, es ist ganz unterschiedlich. Oder ich arbeite ja viel mit dem Nils Buri zusammen.
Ja.
Der heisst zwar gleich wie ich, aber er ist nicht verwandt oder verschwägert oder verbrüdert. Und er ist ein Singer-Songwriter. Und zum Beispiel zu seinen Songs kann ich perfekt auftreten. Und das gibt jeder Song gibt mir wieder eine neue Inspiration, wie ich mich bewegen kann dazu. Und die Zusammenarbeit hat uns eigentlich auch ein bisschen über Corona-Zeit im Sommer gerettet. Schön. Wo wir einfach da wirklich mitten in die Leute sind. Also mitten in die Leute natürlich nicht, dass sie näher kommen, sondern Quartierfest, einfach wo die Leute nachher auch von den Balkon können zuschauen konnten.
Ah, cool.
Weißt du, was ich meine? Dass wir zum Beispiel in ein Quartier sind oder...
Es so im Innenhof
und ja,
so.
Genau, wo die Leute können, je nachdem, wie die Schutzmassnahmen sie waren, entweder ein bisschen näher kommen, aber immer noch mit Distanz schauen, oder sie tatsächlich können vom Balkon schauen. Also wir haben das nachher Balkon-Terrassen-Konzert genannt.
Sehr schön.
Und das ist eine Möglichkeit, die man natürlich kann überleben als Künstler, aber eben nur im Sommer. Jetzt im Winter ist es unmöglich.
Nein, das ist so. Und eben, du bist ja schon überall fast gewesen. Und ich sehe das, wenn wir ja einen künstlerischen Beruf machen, auch jetzt ich mit YouTube und so, man wird ja oft auch ein bisschen belächelt und Kunst wird nicht so wahrgenommen. Und das nehme ich an, dass mit dem Vorurteil schon früher vor allem zu kämpfen kann. Aber wo auf der Welt bist du als Künstlerin sehr wahrgenommen worden und warum?
Ja, also gut, als erstes bin ich sehr wahrgenommen worden, wo mich ehrlich entdeckt hat in der Schweiz. Und das war mit 33 gewesen, der grösste Schweizer Talent. Ja. Und dann habe ich einen riesen Zuspruch gefunden, wo ich wahrscheinlich zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort war, der richtigen Sendung. Und ich habe vorher Schlangenfrauen nicht gekannt. Also so in dieser Art.
Nein, zwar das im Zirkus.
Vom Zirkus aus der Ferne. Ja. Aber alles, was asiatisch ist, ist für die Leute immer noch weit weg.
Ja.
Oder? Und jetzt ist plötzlich eine aus Bern, die das macht und die ist noch alt. Oder? Und das hat die Zusammenarbeit im Kopf, also von diesen Komponenten, hat wahrscheinlich schon dazu geführt, dass man sehr genau hergeschaut und das auch sehr verfolgt hat. Und ich hatte das Glück gehabt, dass ich natürlich aber mein Rucksäckchen zu dieser Zeit schon gepackt hatte. Das heisst, ich war bereit gewesen, zu gehen, die Reise anzufangen in der Öffentlichkeit und mit meinen Nummern und mit all dem, was ich zu bieten habe, wo ich jahrelang schon darauf hingearbeitet habe. Es gibt ein Beispiel von Leuten, die gewinnen in dieser Show und einfach keine Ahnung von diesem Business haben und nichts wissen, die stehen auch so da.
Ja, und sind überfordert.
Nicht, sind völlig überfordert. Und da hatte ich das Glück gehabt, dass ich das nicht war, wo ich eben dann zu diesem Zeitpunkt schon so viele Erfahrungen gesammelt habe, dass ich einfach loslegen konnte. Und das ist sicher der eine Punkt, wo ich sage, mal, die Schweizer Leute haben mich dann wirklich so genommen so und gesagt, okay, die akzeptieren wir als Kunstform, als Künstlerin. Und in Amerika, muss ich sagen, überall, wo ich auftreten bin, ist es eigentlich auch so gewesen, die Amerikaner sind recht begeisterungsfähig. Mhm. Also, wenn ich auftreten bin, ist es immer so, wow, amazing. Und das ist es ja da
in ihrer amerikanischen
Art. Das muss ich auch sagen. Aber ehrlich gesagt muss ich sagen, überall, also ich kann fast nicht sagen, dass ich an einem Ort nicht irgendwie gut bin angekommen, wo es ist wirklich, es funktioniert irgendwie, oder? Und ich weiss ja auch, was die Leute sehen wollen. Also ich biete ja nicht Sachen, die keiner versteht, oder? Also tief poetisches Zeug, wo die Leute mir sehen, ja, nachdenken.
Es ist da, oder?
Es ist fassbar. Ja. Und darum habe ich ehrlich Glück, muss ich sagen. Ich glaube, für mich als Künstlerin habe ich sehr viel Glück, dass ich das kann so bringen und dass die Leute das annehmen. Ja.
Und wie gerne machst du so Netzwerken und auch ein bisschen...
Das gehört im Fall mega dazu.
Ja, ich weiss.
Vor allem in Amerika habe ich gemerkt, es geht ohne Networking geht einfach nichts. Du bist einfach da und okay, so kennt dich. Also du musst als erstes mal Connections schaffen. Und das dauert lang. Also das dauert sehr lang. Du kommst nicht zu... Ich kann nicht einmal eine Agentur mega vorstellen, wenn ich nicht irgendwie jemanden kenne, der jemanden kennt. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und das habe ich am Anfang ganz, ganz schlecht begriffen. Ich habe gesagt, hey, nein, das kann doch nicht sein. Ich weiss, wo ich her will. Ich kann doch direkt anrufen her. Das geht nicht. Also du musst wirklich immer die Richtung kennen. Und das hat mich auch ein bisschen mit der Zeit angefangen nerven, wo ich gewusst habe, hey, ich bin nicht mehr 12 und muss an jeder Tür scharren. Aber gleichzeitig ist es eben doch nötig. Also, und dann hat mir die Augen geöffnet in dieser Hinsicht, dass wenn du nachher wirklich die richtige Person kennst, plötzlich geht es den ganzen Ring. Und das hat mich aber genervt, weil ich bin ja die genau gleiche Person, ob ich jetzt die Person kenne oder nicht. Und ich dachte, wieso, jetzt muss ich wirklich meine Zeit vertun, tausende von Leuten kennenzulernen, nur um an einen Ort herzukommen. Weißt du, das ist so, in der Schweiz habe ich das Gefühl, kann ich eine E-Mail schreiben und dann bekomme ich eine Antwort oder nicht. Weißt du, was ich meine? Aber dort ist es nicht einmal erlaubt, wenn du dich irgendwo willst, reinbringen, oder?
Es geht nur mit Leuten. Also,
Manager, Agenten, ja. Und darum ist das so ein riesen Ding dort, so eine Blase, oder, wo nachher musst wie drinnen sein, oder, damit es funktioniert.
Und welcher jetzt so in deiner Karriere ist so der schönste Auftritt gewesen, oder der intensivste, nicht der schönste, sondern der intensivste, wo dich auch an die Grenzen ein bisschen über die Grenzen gefordert hat?
Ich glaube, das ist das waren immer die Talentshows, wo ich wirklich gewusst habe, also in Amerika haben 12 Millionen Leute zugeschaut, ja, in dem Moment. Und ich wusste, du darfst nicht versagen. Es geht gar nicht, du musst einfach mega gut sein, du musst es einfach bringen. Und ich habe das wirklich komplett abgeschaltet, dass ich jetzt da nicht für ein 500-Stück-Publikum performen.
Wie macht man das?
Sondern das dort Millionen. Ich weiss gar nicht, du musst echt so drinnen sein in deiner Kunst.
Also
du musst
im Flow.
Im Flow. Ich habe einen Moment, ich habe mir erlaubt zu denken und dann dachte, nein, das ist nicht, du musst weitermachen. Du musst einfach, es ist so kurz, du musst überlegen, Amerika, die haben so eine Aufmerksamkeitsspanne von etwa 1 Sekunde, oder die Leute. Das heisst, die Nummern, die dauern nur 1,5 Minuten, aber in dieser Zeit musst du es einfach bringen. Und wenn du es nicht schaffst, dann kannst du es nicht. Also es ist nicht anstrengender, eine 6-Minuten-Nummer in der Schweiz zu machen, weil dann hast du wenigstens Zeit, Aber dort hier ist keine, du darfst dich nicht versagen. Und das ist, wenn du mich nach dem intensivsten Augenblick fragst, das ist sehr intensiv. Also du weißt, du kannst dir gar nicht erklären, du bist da, hörst Musik, es geht los. Und du
machst einfach.
Du bist so wie ein Roboter fast, oder? Aber geniessen kannst du wie nicht. Aber wenn du sagst, die schönste Nummer, ich habe manchmal fast das Gefühl, es sind die Augenblicke, wo ich wirklich weiss, wer im Publikum ist. Die Leute sind mit Spannung am Schauen. Und ich weiss, dass ich für die jetzt performe und dann auch eine Freude mache. Wo eben, wenn ich eine riesen Halle performe, ich war mit dem DJ Bobo unterwegs, da sind 16'000 Leute in dieser Halle und so. Du siehst die gar nicht, die sind Nein. weit weg.
Und mit den Scheinwerfern
so,
und so.
Genau, und das ist so ein bisschen verloren. Ich kommst dir wirklich als kleine Nina, die da ein bisschen Sachen macht, vorher verloren vor. Und das Lustige war, bei ihm, gerade als Beispiel, bin ich rausgekommen nach der Show und dann sagt mir so eine Frau, schau mal, das ist doch der kleine Junge, der Schlangenmann. Und ich so dachte, ui, nein, sie sehen von weitem nicht einmal, dass ich eine Frau bin. So weit weg bin ich,
sondern sie sehen nur Bewegungen.
Ja, und dann sagt sie, ich bin doch nicht der Schlangenmann. Aber eben so, ja.
Und wie gehst du damit um, wenn ein Mann auftritt, in die Hose geht? Ob es jetzt Kleid ist oder ob es sonst etwas ist?
Also ich muss sagen, technisch geht es meistens. Das sieht niemand, wenn technisch etwas schief geht. Weil so, ich habe schon ein Niveau, wo ich wirklich alles kann. Aber es gibt manchmal Sachen, die das Publikum gar nicht weiss. Ich komme auf die Bühne und wir haben getestet alles, oder? Und dann plötzlich höre ich den Sound fast nicht, weil es einfach so mega leislig ist. Ja. Und ich muss mich mega aufregen, weil ich kann nicht sagen, hey Leute, das geht ja nicht, du bist ja schon auf der Bühne, oder? Ja. Und das ist manchmal so mühsam, weil die Leute nicht aufmerksam sind, die Technik machen, oder sie haben wirklich ein Problem und du weißt halt nicht, was von beiden jetzt ist. Und du musst durchziehen, du kannst natürlich nicht einfach sagen, jetzt will ich aufhören und nochmal von vorne anfangen. Also du musst irgendwie cool bleiben und eine Lösung finden, weiterzumachen. Und ich habe schon 2-3 Mal das Problem gehabt, dass die Musik aufgehört hat. Ich weiß nicht, ob am Handy ist gelegen von jemandem, der es abgespielt hat. Hey, es war so peinlich, aber manchmal fangen die Leute an zu lachen, weil sie wissen, du bist im Scheiß, wir sind auch im Scheiß. Es ist halt etwas passiert.
Und mit dem kommst du gut klar.
Es ist nicht so cool, du hast dich vorbereitet, du hast einem Kunden, der Freude macht, dann passiert so etwas. Aber du kannst wie nichts dafür, du bist nicht am Ruder, also du bist nicht der, der es macht.
Und das kannst du gut Kontrolle abgeben.
Ja, immer weniger, weil ich weiss natürlich, wie viel schon passiert ist. Also das heisst, ich schaue mich inzwischen schon ganz genau, also ich habe schon aus den Fehlern gelernt und schaue ganz genau, auf was muss ich extrem achten, wer macht wirklich Technik, auf was müssen wir einrichten, damit es nicht wieder passiert. Also learning by doing, also man lernt schon. Und wenn es ganz wichtige Auftritte sind, eben mit dem Nils, zum Beispiel, dann haben wir einen Techniker
dabei. Ah, eben, dann haben wir so ein eingeschworenes Team.
Genau, ein technisches Team, genau, das so.
Und eben, wenn jetzt du 8 Stunden schlafst, 4 Stunden dein Zeug machst, wo holst denn du die Freizeit nachher? Gibt's die
auch? Die kann man immer einbauen. Also wenn man wirklich das Bedürfnis hat, also wenn es jetzt gut läuft, wie in den normalen Zeiten immer eigentlich, dann ist natürlich relativ begrenzte Zeit. Mhm. Wo ich bin natürlich immer dann am Arbeiten, wenn andere Freizeit haben.
Das ist so.
Das ist recht mühsam manchmal, weil du weißt halt einfach, du bist nie da in dem Kreis von den Leuten, oder, wo sich treffen. Gleichzeitig bin ich mir so gewöhnt und die Leute sind sich so gewöhnt, dass ich halt einfach nicht kann. Dann. Aber du musst halt einfach wissen, wer sind deine guten Freunde, um die dann abzulegen. Halt einfach mal sagen, jetzt habe ich auch keinen Auftritt, jetzt treffen wir halt eben.
Und haben die Zeit und dann halt spontan
genau, schauen. Genau, und ja, sehr spontan schauen. Und das klappt eigentlich schon mit meinen guten Leuten, ja.
Und so fürs Mentale dann die Spannung. Also weißt, ich kann mir dann auch vorstellen, wenn man ja Freunde trifft, ist es dann gleich auch anspruchsvoll anders. Aber wo kommst du zur Ruhe und wie kommst du zur Ruhe?
Ich glaube, das Training selber tut dich schon wieder runterbringen. Ja. Ich bin ein relativ energetischer Mensch, bin sehr schnell, will immer alles an und manchmal ein bisschen ungeduldig. Was ich jetzt auch sehr müssen lernen, Geduld zu haben.
Ja.
Aber ich sage immer, das Training am Anfang, wenn ich anfange, bin ich nicht der gleiche Mensch, wie ich aufhöre. Es ist wirklich eine Reise. Oder? Es ist ein bisschen so,
ja.
Du kommst so vom Geist, der explodiert von Gedanken in den Körper rein und es tut sich ein bisschen so regulieren. Also das heisst, ich stehe nicht da und du so meditieren wie so ein Yogi.
Nein,
oder
wie ein Buddha, oder? Im Training ist eigentlich meditativ.
Das ist so. Es ist meditativ und ich muss manchmal aufpassen, dass ich mich nicht zu fest ablenke mit Handy schauen, ja. Fernsehen eingeschalten. Klar, es geht auch, wenn ich nicht unbedingt in der Show kann, ich schon Fernsehen schauen daneben. Ich
ja, meine, oder kann, hören. Oder?
Genau, oder hören. Wo manchmal hilft es ja, man kann schon etwas hören, was intelligent ist, oder? Das ist noch cool. Dann kommt bei dir es gerade.
Ja. Und ja, ich habe jetzt auch gesehen, aber du bist jetzt in diesem Buch 50 prominente Frauen oder Frauen, die die Schweiz kennen. Wie geht es einem damit, wenn man jetzt so den Lohn überkommt oder die Anerkennung überkommt, dass man mit einer Ruth Dreyfuss oder mit anderen Frauen im gleichen Buch ist?
Also ich bin sehr stolz drauf und nicht nur für mich selber, sondern für Kunst- und Kulturszene und für den Zirkus überhaupt. Ich finde, der Zirkus wird immer völlig vergessen. Es gibt viele Verleihungen, wo ich nie etwas höre von Zirkus, wo auf jeder Sparte gibt es irgendeinen Preis. Aber wo ist der Zirkus? Manchmal denke ich, ich muss schon für die Akrobatik manchmal kämpfen, weil in der Schweiz ist die so nicht präsent irgendwie. Die ist so niemand... Ich würde sagen, es gibt ja fast niemanden, der bekannt ist, der Akrobatik macht.
Und von wo kommt das? Hast
du ja, weil es halt einfach eine sehr Randsportart ist. Erstens, die Schweiz ist ein ganz kleines Land. Zweitens, in jeglicher Form, Kunstturnen und rhythmische Sportgymnastik, die so ein bisschen ähnlich sind. Das ist auch sehr, da gibt es wenige Auserwählte, die das schaffen. Und die trainieren auch ganz speziell. Und das ist so fern von der Gruppe. Also ja, von ist den so normalen Leuten. Die
Outsider, oder?
Genau, die dann auch noch tun. So. Ja. Und, man muss sich, und die meisten, die es natürlich richtig gut lernen, die gehen ins Ausland. Und dann verliert man die wieder in der Schweiz. Da weiss man gar nicht. Außer sie kommen dann wieder in die Schweiz, um zu zeigen, was sie können. Aber das ist noch schwierig. Ich glaube, es ist einfach nicht so präsent. Und wo jetzt in der Schweiz gibt es halt den Schweizer Nationalzirkus, der Knie. Dort, wenn man Glück hat, tritt man dort auf. Ich hatte das Glück gehabt, 2013. Der Jason Brügger zum Beispiel hat es auch machen. Und ich glaube, dann ist man wirklich so ein bisschen der etablierte Akrobat, wenn man dort ist.
Ja, wenn man so im Nationalzirkus...
Genau, oder es gibt gewisse Shows, Art und Eis wäre jetzt so ein Beispiel, dass man, wo man zum Beispiel sehr gut muss sein, um herzukommen. Und ich glaube, dann schätzt das Publikum schon an, aber da wir ja nicht irgendwie immer an jedem Anlass sind oder so, wir Zirkuskünstler, ist es halt auch irgendwie schwierig, uns immer wieder im Gedächtnis zu haben, glaube ich, oder?
Und wenn jetzt du, eben, wenn wir noch einmal kurz auf die Knie wollen, 2013, so viele Shows kurz darauf ab, wie geht denn das? Also auch für den Körper und auch für dich. Und wie holt man denn die Entspannung an, wenn man zwei Shows am gleichen Tag und am nächsten Tag auch noch muss haben?
Das ist ganz hart. Also da darfst du nicht krank sein, einfach 8 Monate lang. Das ist so hart, wo wenn du krank bist und noch musst auftreten musst. Und dann sind es manchmal schon Temperaturen wie da aussen jetzt, also sehr kalt. Die Umstände sind sehr hart, gerade für einen Akrobat. Also ich habe es durchgehalten, das ist wirklich möglich, aber du musst halt einfach wirklich wie ein Soldat sein. Also du musst sagen, morgen habe ich 3, morgen habe ich 2, morgen muss ich umgehen zu einem anderen Ort. Also es ist wirklich so bam, 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 bam. Und ich glaube, man muss sich ein bisschen überlegen, manche Leute denken, der Zirkus sei so Lagerfeuerli und alle ihre Gruppe und gemeinsam und so, das ist nicht der Fall. Also der Zirkus ist wirklich ein Arbeitsort, wo du deine Leistungen bringst und du hast ein super Publikum und du hast immer 2000 Leute bei dieser Vorstellung. Ja. Und ich glaube, das dreht einem ein bisschen. Aber Erholung, wenn man vielleicht etwas hat, muss man schauen, dass man schnell etwas dagegen macht, oder? Dass man Physio hat oder so, einem hilft. Das habe ich jetzt eigentlich nie gebraucht oder gehabt, aber eigentlich wäre es noch gut gewesen. Und halt die wenigen Zeiten, die man da hat, wenn es vielleicht nur eine Show am Tag ist, dass man halt dann schaut, dass man sich gut erholen kann, irgendwie, auch in der Natur und so.
Weil eben, der Wagen und so muss man ja dann auch selber...
Ja, du musst, aber wie gesagt, du bist immer an etwas machen. Es gibt wahrscheinlich nicht die Zeit, wo du einfach nur da hockst. Also auch ich habe es nie gehabt. Ich hätte mir es vielleicht noch ein bisschen mehr müssen nehmen müssen. Aber es ist einfach schwierig und du weißt einfach, es ist so ein Druck gekommen, weißt? Du musst immer in jeder Show ja wieder die beste Version von dir selber sein. Du kannst nicht sagen, heute am Publikum... Ja, hey, sorry, ich hatte drei Shows gestern. Geht nicht. Jede Leute haben die gleiche Erwartungen.
Ich habe ja nur einmal in den meisten Fällen, wenn die dann 100% haben. Ist aber das Soldat, das Paratsein, kommt das auch aus der Ballettvergangenheit?
Dass ich das kann und weiss, was Leistung heisst, am richtigen Augenblick abprüfen, auf jeden Fall. Also Ballett hat mir super viel gelernt. Vor allem auch, darum hat es wahrscheinlich so recht schnell gegangen, Transition zu machen von Balletttänzerin in die Schlangenfrau, weil einen Grossteil hatte ich ja wie schon gehabt. Also man nicht müssen sagen, wie läuft man, wie bewegt man sich, wo ist der Arm, wo ist der Fuß? Ja, weißt du, das lernst du ja sowieso. Was ich auch lernen musste, ist einfach wirklich die Schiere, also Technik, also Handstand, habe ich nie können als Balletttänzerin. Das habe ich erst jetzt als Schlangenfrau gelernt. So Handstand und die ganze Beweglichkeit, die du einfach immer wieder machen musst. Aber die Ausführung und all das, das ist ein grosser Teil von der Arbeit, gerade wenn es um Nummern geht. Und dann habe ich Glück gehabt, dass ich das natürlich jahrelang schon geübt habe im Ballett. Oder? Das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Doch.
Und eben, du hast jetzt vorhin in der Vorbesprechung so gesagt, jetzt bist du ein bisschen an der Sprache noch zu verfeinern. Was sind denn einfach für dich? Oder hast du da Pläne, was denn eben mit diesen Verfeinerungen willst du machen?
Ah, ich muss dem Publikum wahrscheinlich noch ein bisschen erklären.
Ja, darfst du natürlich.
Es ist so, ich habe ja in vielen Ländern gelebt. Ja. Insgesamt 4 Jahre dort, wo ich Französisch geredet habe, also in Lausanne und in Frankreich, in Paris. 4 Jahre in Amerika. Und mein Sprachlevel ist sehr gut von diesen beiden Ländern, also von diesen beiden Sprachen, Französisch und Englisch. Und um so ein professionelles Niveau zu haben, ziele ich darauf ab, dass ich das C1-Level, das ist so, sagen wir, Universitätslevel, kann man sagen, schriftlich haben. Und das heisst, ich möchte das jetzt schnell mal dann auch machen, die Diplom. Das heisst, ich muss natürlich schon ein bisschen an die Säcke, um noch mehr wieder zu wiederholen. Ah ja, genau, die Grammatik oder die Wörter, die ich noch nicht so kann oder nicht mehr lange gebraucht habe. Und das ist das, was ich ein bisschen dran bin, am Sprachstudium für mich selber. Damit, wenn ich mal etwas mache später oder in nächster absehbarer Zeit, dass ich kann sagen, hey, das sind die Kompetenzen, die ich habe. Das habe ich im Sack. Wo ich habe ja keine Matur. Ich habe 2 Jahre vor der Matur der Gimmer abgebrochen, wo ich jetzt Ballett, also nach Berlin in die Ballettschule bin. Und das ist noch schade, wo eigentlich war ich eine Spitzenschülerin gewesen und man hätte aber in Berlin die Matur noch nicht können machen zu dieser Zeit, gleichzeitig mit dem Ballett. Und dort hat es wie eine Art Sek-Abschluss gegeben, ja, in Bildungsstufen, oder? Und das war für mich so einfach gewesen. Das hatte ich alles schon im Gimmer gehabt, ehrlich. Und das ist eigentlich der einzige Punkt, den ich heute so ein bisschen bereue, dass ich das dann nicht hatte, dass ich die Matur im Sack hatte. Nebst dem Ballett. Und darum versuche ich jetzt halt einfach auf einem anderen Weg, versuchen, was interessiert mich für die Zukunft und welche Abschlüsse will ich noch so machen. Vielleicht kann ich sie irgendwie nachholen und so. Und die Sprachen gehören eben dazu und sind meine Leidenschaft auch. Ja.
Eben, wir haben es ja vorher schon mit der Kunst und der Wahrnehmung von der Kunst. Aber wie geht man denn damit um? Eben, du hast es vorher angetönt, es tut ein bisschen weh. Aber wenn man sich dann muss entscheiden, macht man den akademischen Weg weiter oder man brennt für Kunst. Hat man da lang müssen studieren? Hast du die Entscheidung können grossmehrheitlich selber treffen? Ist da reingeredet worden? Ist da unterstützt worden? Bring mich an den Punkt.
Es war so eine Zeit, als ich noch jung war, also um die 20. Das war so eine Zeit, in der noch der Studieren und das Gymi machen, wo der extrem hohen Stellenwert hatte. Also hauptsächlich ist das ein richtiger Abschluss, hat es immer geheissen. Ballett, was ist denn das? Oder? Man hat so gesagt, Ballett, das ist ja nichts. Oder? Das hat sich natürlich enorm geändert, weil heutzutage heisst überhaupt, wenn du studiert hast, heisst es überhaupt nicht, dass du einen Job bekommst. Im Gegenteil, wenn du Matur hast, heisst es eigentlich auch nicht mehr so viel. Oder?
Nein, aber dann zumal
war es riesig gewesen, oder? Und für die Eltern war es natürlich schon noch schwierig gewesen, zu sagen, okay, wir lassen dich gehen. Aber ich war ja so eine gute Schülerin gewesen, zum Glück, dass ich ihnen gesagt habe, schau, ich gehe ausprobieren. Wenn ich ganz schlecht bin und merke, ich schaffe es nicht, dann kann ich immer noch zurück in die Schule und mache die Matur. Fertig. Und dann haben sie gesagt, okay, das ist eine gute Idee. Und sie waren wahrscheinlich beruhigt gewesen, dass die staatliche Ballettschule in Berlin tatsächlich noch ein Bildungsweg war. Also eben, man hat noch Fächer nebenan, man hat noch etwas gelernt, man hat einen staatlich geprüften Abschluss gehabt, als staatlich geprüfte Bühnentänzerin, wo ihnen vielleicht auch ein bisschen Sicherheit gegeben hat. Okay, wenn sie das hat, kann sie später wenigstens choreografieren, Ski oder so etwas studieren oder an einer Hochschule oder an einer Universität. Aber der Kampf war schon noch da. Ich habe sicher 2 Jahre immer wieder gesagt, jetzt muss ich aufhören, jetzt muss ich gehen. Aber ich hatte zuerst eben auch noch das Problem gehabt, dass ich recht schlechte Ballettschule besucht habe, jahrelang. Und enorm viel an mich aufholen, als ich dann gecheckt habe, dass ich nichts kann. Also sprich, ich hatte gar nicht so einen Druck gehabt wegen dem Gimmer, sondern eher wegen dem Ballett aufholen am Anfang. Und als ich dann gemerkt habe, jetzt muss ich gehen, sonst schaffe ich es nicht, habe ich einfach gesagt, jetzt muss ich gehen.
Und das war dann auch so das Gleiche gewesen, mit 30 nachher auf China. Also ist das auch die gleiche schwierige Entscheidung gewesen, oder ist das dann schon eher bewusst gewesen, das ist meine Selbstständigkeit? Aber dort musste ich auch wieder extrem nachholen, weil du dort mit Kiddies oder mit jungen Frauen geschaut, also bist ja die Älteste und hast ja dort müssen nachholen.
Das war ganz anders gewesen, weil dann bin ich schon 30 gewesen, habe mein eigenes Geld verdient über 10 Jahre lang. Das heisst, ich habe das auch selber finanziert natürlich. Ich habe eigentlich niemandem Rechenschaft geben müssen. Ich musste für mich selber wissen, ist das mein Weg? Und ich habe es dann noch nicht gewusst, wenn ich gegangen bin. Ist das mein Weg? Okay. Ich musste auch zuerst ausprobieren, ob sie es überhaupt schaffen. Aber nach so 2-3 Wochen als ich dort war, habe ich gewusst, ich kann damit etwas anfangen. Ich glaube, ich schaffe das. Und dann, weißt du, wenn du für dich selber die Entscheidung so bewusst triffst und so gezielt, kann dir niemand mehr reinreden. Weil dann können alle sagen, es ist gefährlich und nicht gehen.
Nein, hilft der Erfahrung wahrscheinlich.
Die vielen Ängste der Leute prallen die Änder an dir ab, wo du sagst, ich habe keine Angst. Aber die Leute, die Angst haben, sagen der Änder noch, oh, aber was ist die Sicherheit vom Ballett wieder dabei? Witz, der Ballett ist gar nicht sicher. Oder das Tanzen ist auch nicht sicher.
Nichts im Leben
nicht
ist sicher.
Jetzt sehen wir es am Corona. Nichts im Leben ist sicher. Und das ist vielleicht das einzige Gute, was die Schweizer jetzt merken. Egal wie viel Kohle es hast, nützt dir auch nichts in der Corona-Krise eigentlich. Aber, und dann habe ich das einfach... Ich habe gesagt, ich habe ja nichts zu verlieren. Also wenn es nichts bringt, dann bin ich wenigstens mal in China gewesen, einen Austausch machen, habe das Land auch kennengelernt und... Es kann mir gar nicht schaden. Also weißt, in dem Punkt vom Leben ist es einfach richtig gewesen, genau.
Und wie geht man jetzt damit um, jetzt mit der Corona-Krise? Also hat man da Angst? Also nicht wegen Corona, sondern ich könnte bei der Kunst bleiben. Wegen dem Auftritt. Eben, wir haben uns ja dort mal treffen, wenn du bei meinem Musical dabei wärst. Das ist jetzt zum dritten Mal verschoben worden. Macht man da sich Angst um Kunstszene an und für und die Akrobatik?
Ich habe nicht Angst, dass es nicht wieder zurückkommt. Das wird schon passieren. Die Frage ist, wann.
Mhm.
Und das dauert ewig. Also wir haben wirklich alle damit gerechnet. Ich glaube, niemand hat zweifelt, dass ab März das Jahr, alle spätestens, also die erste und echt letztes Jahr, aber das Jahr ab März, haben alle damit gerechnet, das wird alles wieder vorbei sein. Oder? Und mittlerweile wissen wir, nichts ist garantiert. Jetzt kommt noch eine Mutation, jetzt kommt noch das und jenes.
Und die Mutation von der Mutation.
Hey, wir wissen es nicht. Und das ist tatsächlich ein Problem, weil ich habe damit gerechnet, also wenn es warm ist, habe ich nicht so ein Problem. Und dann weiss ich, ich könnte ja rausgehen performen. Aber das ist auch nicht die Lösung. Also das kannst du auch nicht ewig machen, weißt du so. Und das befriedigt ja wie auch nicht. Das ist halt einfach immer so ein Kampf. Du hast das Gefühl, das, was du machst, ist das Letzte, was die Leute jetzt noch daran denken, wo einfach jetzt so viel Beschäftigung von den Leuten ist mit Angst überleben und wenn geht die Krankheit fort und so. Da ist die Kunst halt wirklich so im Hintergrund. Aber, und das macht mir schon ein bisschen Sorge. Ich denke, okay, wenn kommt das Bedürfnis wieder, weil das Bedürfnis ist garantiert wieder da. Die Leute wollen nachholen, wenn es endlich wieder anfängt. Und dann könnte ich mir vorstellen, kippt es das andere Extrem, dass jeder will feiern, oder? Und dann wollen ja alle Festchen machen und du kommst gar nicht nachher mit...
Ja, weil du ja eine Einzelperson bist, oder? Nur ein Körper.
Also ich freue mich natürlich drauf, aber ich weiß nicht, wenn es ist. Und tatsächlich, eben darum habe ich angefangen, die Sprache wieder zu machen. Ich habe tatsächlich angefangen, das zu machen, was ich würde machen, wenn ich jetzt Schlangenfrau aufhören würde. Das heisst, ich habe mich aktiv damit auseinandergesetzt.
Was wäre, wenn?
Was kann ich als nächstes machen in meiner Karriere? Weil tatsächlich bin ich jetzt 43,5. Also es ist nicht so, dass ich 30 gerade geworden bin und noch eine lange Karriere vor mir habe. Es ist so, ich wollte ja am besten Punkt gehen. Und darum denke ich, gut, das, was ich jetzt, das ganze Brainstorming und mich damit auseinandersetzen, das hätte ich wahrscheinlich erst in einem Jahr gemacht, normalerweise. Aber jetzt mache ich es halt jetzt. Und ich habe nichts zu verlieren, ich habe keine Zeit zu verlieren. Also so, ich sage einfach, die Monate, wo jetzt nicht viel läuft, kann ich mich wirklich damit beschäftigen, wo sehe ich mich?
Wenn wo siehst du
das? Bin ich noch ein bisschen am... Also es gibt verschiedene kleine Sachen, die ich wirklich gerne machen würde. Aber
jetzt muss ich ein bisschen ausführen. Du musst ja nicht gross ausführen, aber ist es auch eher im künstlerischen Bereich oder eher etwas anderes?
Ändert nicht so. Nicht so. Weil das, was ich alles machen theoretisch, was ich auch könnte, so Eventbranche, weißt, Organisation und so. Hotellerie interessiert mich wahnsinnig, Kommunikation. Einfach... All die Sachen, die laufen jetzt einfach auch nicht. Und das ist ein bisschen das Problem. Weißt du, sie sind alle im Arsch.
Nein, es ist so.
Und nicht so gut, aber da kann ich mich jetzt... Ich könnte mich zwar in dieser Richtung weiterbilden, theoretisch, aber ich habe jetzt natürlich auch noch ganz andere Sachen angeschaut, wo ich denke, das wäre auch noch möglich. Obwohl mir vorher noch gar nicht in den Sinn ist gekommen. Einfach nur, zum schauen, eben, bei mir brennt jetzt ein Feuer in dem Sinn von... Das geht jetzt nicht. Also die Eventbranche ist ein Feuer, das jetzt brennt und wo wir nicht wissen, wann baut es sich wieder auf. Oder?
Ja.
Und das ist halt, jetzt da rein wieder einen Fuss zu setzen, in einer anderen Richtung, ist wie soll ich sagen, Sisyphusarbeit. Ich bin ja da drin eigentlich als Schlangenfrau.
Und du siehst ja alle Bereiche,
wo genau. Das ist das, was ich jetzt endlich das muss ich jetzt erst wieder erholen. Und das dauert wahrscheinlich wirklich noch ein Jahr. Aber das, was ich machen kann, ist eben, wie gesagt, andere Berufe noch auschecken, wo ich doch sehe, das könnte mich interessieren. Oder ich tue es einfach mal ganz naiv angehen und sage, hey, würde mich das vielleicht interessieren? Und dann check ich es aus, gehe Videos schauen, schaue Ausbildungsmöglichkeiten.
Und das ist ja auch wieder cool, oder? Dann kommen wir wieder in einen Drive rein, kann ich mir
ja
vorstellen.
Und ich denke mal, wenn's, ich denke Woche schon, es dauert noch bis im Sommer, bis es wieder läuft. Und ich würde aber gerne mindestens ein Praktikum vielleicht machen in dieser Zeit, wo, weißt, dass ich vielleicht mal schnuppern an den Ort, dass ich vielleicht mal schaue, wie ist der Beruf tatsächlich, wenn ich es wirklich mache. Ist es nur eine naive Vorstellung von dem, was es ist, oder ist es wirklich befriedigend? Das habe ich, weiss ich eben nicht. Und das denke ich, kann ich in dieser Zeit, die nicht läuft, jetzt schon noch machen.
Aber man sieht in den Augen, es glänzelt. Also du freust dich auch auf die Zeit und auch wieder etwas Neues probieren und
ja,
wo
du, ich bin nicht der Typ, der sitzt und Daumen dreht und rennt.
Nein, das glaube ich.
Also wo, weißt, das könnte, es gibt so viele, die so depressiv werden. Da denke ich, nein, aber das ist keine Lösung. Weil die Durststrecke, die kennst du natürlich als Künstler sowieso.
Sofort.
Als Balletttänzer habe ich die auch kennt. Aber du musst einfach die Motivation finden. Darum trainiere ich auch immer weiter, wo ich weiss, mein Beruf ist nicht fertig, mein Beruf geht noch weiter, aber ich kann die Zeit nutzen und das macht mich irgendwie glücklich, dass ich da nicht einfach sitze und nichts tue, oder? Und dass ich weiss, aha, es gibt auch Sachen, die ich machen könnte. Es ist nicht Hopf und Malz verloren, in dem Sinn, oder?
Und jetzt das letzte Thema, das ich noch mit kurz anschauen will. Social Media, ist das Arbeit? Ist das Arbeit, nehme ich schon an, aber machst du die Arbeit gerne, gehört sie dazu? Weil ich sehe, du postest viel, du bist greifbar, du nimmst Leute mit. Ja, erzähl, was ist
für dich so? Social Media bin ich von Anfang an dabei gewesen, kann man sagen. Also Facebook ist dann so, ich bin dann in Tokio gewesen, wo erstmal Facebook so ist aktuell geworden, mit meinen Kollegen haben plötzlich Facebook. Ja. Und ich, was ist denn das? Und ich habe dann auch angefangen, irgendwann 2007 ist das gewesen. Und zum Glück hat es dann noch nicht so viel Social Media gegeben, weil ich bin 2008 nach China gegangen und dort war wirklich keine Möglichkeit gewesen. Da bist du einmal in der Woche ins Internet Kaffee gegangen, hast mal mit deinen Eltern telefonieren. Und dann hat es wie noch, das war erst so Kinderschuhe gewesen, oder? Und es hat sich ja enorm entwickelt. Heutzutage bist du gar nicht existent, wenn du nicht auf Social Media aktiv bist. Also ich bin froh, 2011 bin ich ins Instagram eingestiegen, also sehr, sehr früh, vor 10 Jahren. Für das habe ich eigentlich sehr wenig Followers, kann man fast sagen, weil man könnte ja Influencer sein, aber das habe ich eigentlich immer abgelehnt, weil ich bin gerne frei in dem, was ich poste. Ich habe das Gefühl, die Leute wissen auch nicht so recht, für was sie mich könnten, wie soll ich das sagen, einspannen, weil die Themen, die mich wirklich interessieren, die interessiert nicht die Masse, oder?
Was interessiert dich?
Ja gut, das, was ich tagtäglich mache, ist zum Beispiel eben auf meiner Yogamatte meine Übung. Also könnte man mich ausstatten mit irgendwelchen Kleidern, die cool sind. Ich könnte tatsächlich irgendwelche Tools, die ich immer für das Training brauche, bewerben. Aber was sonst? Reisetaschen vielleicht. Ja gut, ich kann viel reisen. Aber sonst muss ich sagen, ich will nicht jemanden, der gerne jeden Tag etwas in die Kamera streicht. Das finde ich nicht authentisch.
Nein,
oder?
Das
heisst, ich habe den Weg gewählt, einfach das Tool zu nutzen, das Instagram, um in der Erinnerung der Leute zu sein, den Leuten eine Freude zu machen in erster Linie. Mhm. Ah, schau, jetzt mal, das wieder ein lustiges Foto, ein cooles Foto. Vielleicht auch ein provokantes Foto. Ich weiß nicht, wie die Leute mit Nacktheit umgehen. Manchmal poste ich etwas so. Ja, einfach etwas, ist mehr für mich eine Unterhaltung, aber gleichzeitig auch Business natürlich, wo ich auch, wenn dort die Leute schauen, kann ich auch etwas promoten, was aber mich betrifft, sagen wir meinen Kalender, den ich immer rausbringe, oder wenn ich für ein gutes Projekt mich einsetze, oder irgendwie so.
Ja.
Das macht mir schon Spass, der Austausch. Und das ist eben, wie gesagt, auch eine Anregung. Gleichzeitig ist es so ein bisschen scary, wo man mittlerweile sieht, wie die Entwicklung ist. Also es ist immer härter, es ist immer... die Leute versuchen, mit alles für Likes zu machen und die Jungen, die leiden extrem, man merkt es. Also, es ist alles nur noch virtuell, aber sie vereinsamen zusehends. Also es macht mir auch ein bisschen Sorgen. Darum wollte ich mich nie abhängig machen von diesem Tool. Also ich möchte gerne, dass ich frei bin, wie gesagt. Und eben, Influencerin würde ich wahrscheinlich nicht in diesem Leben.
Nein, aber wie gehst du damit um? Eben, du hast ja mal in meinem Intro gesagt, du bist jetzt irgendwie entspannter als früher. Aber wenn du jetzt etwas Provokantes postest und dann die Gegenreaktion vielleicht noch provokanter ist oder fast beleidigend, weil das gerade dann, meistens ist es dann dein Körper oder du als Frau, kannst du es dann einfach so wegstecken oder lernt man das mit der Zeit?
Ich muss sagen, ich habe erst zweimal etwas gehabt, wo erst zweimal in über 10 Jahren... wo wirklich jemand hat blöde Kritik gegeben. Und dann wirklich auf einem Niveau, ich also dachte, aber das ist nicht, bin nicht ich die, kein Niveau hat, weil das war ganz komisch gewesen. Aber das ist so wenig. Ich kenne viele, die heissen so, tagtäglich Shitstorm.
Ja.
Das habe ich nie gehabt. Ich weiß nicht, warum. Also, vielleicht, also haben sich die Leute sanft an meine Fotos noch ein gewöhnt. Und sie sind ja nie, weißt, sie gehen nie in eine blöde Richtung. Ja. Und ich muss sagen, da müsste ich mich verstecken, wenn ich das poste. Sie ist ja immer sehr dezent. Weißt, so, ich würde sagen, mit künstlerisch, Stil mit Stil. Und ich muss sagen, ich lasse die Posts eigentlich auch gar nicht mehr, wo es bringt sie nicht mehr auf Instagram. Weißt, es ist so ein bisschen, ich mache es jetzt wirklich so, wenn ich es rausgebe, dann mache ich wirklich zum Beispiel einen Kalender im Jahr und dann gebe ich das Geld an einen guten Zweck oder so. Für das ist dann wieder auch positiv. Also, ich habe Glück, ich weiß noch nicht warum, vielleicht weil ich schon alt bin oder weil ich nicht so Followers habe, die so zickig tun oder ich weiß auch nicht, keine Eifersucht, ich spüre es auch nicht. Also ich habe nie, wenn ich, meine Kommentare gibt es wirklich fast nie.
Nein, und man merkt bei dir, du bist nicht abhängig. Also weißt, du machst es, es läuft nebenbei.
Ja.
Es ist schon auch ein Bestandteil, dass man dich immer wieder sieht. Aber du bist, glaube ich, mit dir so im Reinen, dass man gar nicht irgendwo eine Angriffsfläche findet.
Ja, das kann sein. Das ist eben darum, wo ich kein Geld damit verdiene. Vielleicht wäre es etwas anderes, wenn wir wissen, oh, die verdienten Millionen mit ihren Bildern, dann gehen wir sie gar nicht kritisieren. Die macht ja gar nichts dafür. Könnte man ja meinen, oder? Das meint man ja bei vielen, die das machen, das Instagram.
Ja, Social Media allgemein.
Aber dann kommt Hass, oder dann kommt viel Hass auf bei den Leuten. Sie arbeiten vielleicht täglich 8 Stunden in einem harten Beruf und sehen nachher so fröhliche Instagrammer, die das Bild vermitteln. Happy Life, alles ist super. Hinter der Kulisse sieht es anders aus, das wissen wir. Aber
das ist
und dann verdienen sie, sieht man noch die Zahlen, was sie pro Post verdienen und so. Und das gibt Aggressionen. Und ich glaube, das ist das Problem. Du hast völlig recht. Wahrscheinlich ist es darum, dass ich tatsächlich, dass Leute wissen, was ich tatsächlich kann. Und dass das andere ein Hobby ist, weißt du so. Ja.
Und jetzt wäre ich eigentlich am Schluss mit meinen 3 Themenblöcken. Aber ich gebe immer noch einem Gast einmal die Chance, von mir vielleicht 1-2 Fragen, die ihn brennend interessieren kann, stellen. Gibt es etwas, was dich Wunder nimmt?
Genau, also hast du einen Unfall gehabt irgendwie? Oder wie ist das
dazu gekommen? Nein, ich bin seit Geburt, habe ich einen Spastik. Also ich spüre meinen Körper, wenn du mir gegen das Schienbein gingst, merke ich das. Aber meine Muskeln lassen nicht los. Also sie sind immer unter Hochspannung, wenn ich denke und so. Und darum kann ich auch koordinativ nicht locker und entspannen und wieder anspannen, sondern ich bin immer unter Hochspannung. Ich kann auch mit Hilfe laufen und stehen, aber einfach so das Koordinative fehlt mir.
Und die Therapie hilft nicht?
Einfach, dass ich lockerer bleibe, also dass ich nicht zu fest versteife. Aber
also so Übungen kannst du nicht machen? Weißt du, irgendwelche Übungen, die dem würden helfen?
Doch, dass ich geschmeidiger bleibe, aber dass ich laufen kann. Da ist das Kleinhirn verletzt worden, wo die Impulse nicht so gibt. Oder es gibt in meiner Behindertenform gibt es ganz unterschiedliche. Es gibt noch ganz schlimmer spastisch, aber es gibt auch ganz leichte, die können laufen. Und ich bin eigentlich froh, habe ich das, weil ich spüre meinen ganzen Körper. Ich weiss, wenn mir etwas wehtut. Und es ist jetzt ein bisschen im kleineren Rahmen meine Behinderung. Und weil ich so oft weggekommen bin, sehe ich mich auch als normal.
Ja, das stimmt, ja.
Oder, also weisst, für mich ist meine Behinderung keine Beeinträchtigung. Weil Beeinträchtigung fängt erst mit der Norm der Gesellschaft
genau,
an.
Genau,
das richtig. Behindert mich mehr in meinem Sein. Und darum sage ich auch, eine Behinderung ist nichts Schlechtes, aber auch nichts Gutes. Es ist einfach.
Es ist einfach anders, ja.
Wie Frauen, Männer, gross, klein, gibt es halt auch Rollende. Und da bin ich immer wieder ein bisschen dran.
Am kleinen Sensibilisieren von Gesellschaft. Und hat man das können, darf ich jetzt mal blöd fragen?
Du darfst alles fragen.
Hat man das jetzt können vermeiden, dass du so auf die Welt bist gekommen? Irgendwie ist etwas schief gelaufen, weißt du, dass das passiert ist?
Nein, also bei mir weiss man es nicht.
Ah, weißt du, seine Mutter, ob das etwas passiert ist, irgendwie eine Schwangerschaft? Oder?
Normalerweise, bei vielen gibt es bei der Geburt Sauerstoffmangel.
Aber genau, so
etwas. So, aber das hat es bei mir nicht gegeben. Und dann, weißt du, frage ich mich auch viel, haderst du mit dem, dass es kein Grund ist? Sag ich, ja, wenn ich raufschaue und sage, warum, kommt meistens eine Regenwolke und verschifft mich. Also, es zeigt mir mehr, so, du nimm jetzt das an, was du hast, und mach aus dem das Beste draus.
Das ist ein guter Spruch auch für die Zeit hier, wo viele Leute denken jetzt nur mal das Negative. Weil es ist in der Zeit, wenn du aufschlägst, ja nur negativ.
Ja.
Zahlen sind immer schlecht,
ja.
Jetzt kommt noch eine Mutation, jetzt bringen sich noch alle um. Es ist, weißt, es ist wirklich, ich glaube, die Leute fahren nur noch in dieser Negativspirale. Und ich glaube, ich muss mal überlegen, hey, aber schau, jetzt kann ich doch die Zeit nutzen für das und das und das. Hey, jetzt könnte ich doch etwas Neues lernen. Hey, jetzt könnte ich doch vielleicht mal in mich reingehen und Sachen hinterfragen, die vielleicht schon lange schieflaufen.
Ja.
Man hat ja jetzt so gewonnene Zeit irgendwo, oder?
Ja.
Und das ist noch schwierig für die Leute, glaube ich, zu checken. Gerade für die Schweizer, die so verwöhnt sind normalerweise. Weißt du, ich habe so in vielen Ländern gewohnt, wo ich gesehen habe, wirklich, wenn du wirklich im Scheiß bist. Also wirklich.
Glaube ich.
Kein Geld. Und ich war in Afrika in diesem Spital. Du kannst froh sein, dass du dort nicht rein musst. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und das so krass ist dort. Grusige Umstände und wirklich, sie hat kein Geld und nichts. Also, weißt du, und wir reden von so Sachen und denken, hey Mann, es ist immer noch nicht schlimm. Es ist immer noch okay. Also, es ist immer. Klar gibt es für einzelne Schicksale, die schlimm sind. Das
natürlich.
Ist logisch. Eben. Aber eben. Manchmal hilft auch Krise zum Umdenken, sage ich so.
Ja, und immer das Düstere bringt auch etwas wieder ab, oder? Und was ich auch immer wieder lustig finde, man merkt jetzt auch mit Krisenbewältigung, dass Menschen mit einer Behinderung mit dem Gleichen einfacher umgehen, weil wir müssen uns immer anpassen, wenn ja. wir mit der Gesellschaft interagieren. Darum stört uns jetzt auch also Maske weniger. Wo viele, die jetzt müssen, zuerst mal Maske tragen, mich schon gefragt haben, stört dich das nicht auch? Ich frage mich
es
gar
nicht. Es ist einfach wie
sehr. Ich frage mich gar nicht, ob ich jetzt die Maske muss anlegen muss, sondern ich lege sie einfach an, dann ist sie dabei. Also sich manchmal auch zu viele Fragen, ob mich jetzt etwas stört, lohnt sich manchmal auch nicht.
Genau.
Sondern einfach machen, oder?
Aber weißt du, es sind vielleicht viele Fragen aus ihrer eigenen Unzufriedenheit natürlich, raus. Denken sie, oh, da ist ja noch ein Ärmer. Aber das denken sie dann nicht. Sie denken nicht, ich kann ja froh sein, bin ich nicht behindert. Dabei, vielleicht geht es dir viel besser als diesen Menschen.
Das sage ich aber auch mit Kollegen, die auch mit dem Hadrit Fußgänger haben es doch schöner erleben. Sage ich, ja, hast du schon mal dich in der Stadt umgeschaut und die Fußgänger genau angeschaut.
Ja.
Also, du weißt ja nicht, ob der vor dir in einer Scheidung oder das Kind verloren hat oder mit einem Jobproblem hat. Du weißt einfach, was du hast und was du kannst und was du bist.
Genau.
Und das ist das Einzige. Sich zu vergleichen bringt nichts. Vor allem müssen wir ja dann das Gegenüber fragen, wie geht es dir?
Genau, aber das ist jetzt ein gutes Thema. Jetzt haben wir Social Media angesprochen vorher. Ich habe das Gefühl, die Schere im Leben geht immer mehr auf.
Das
zwischen,
ist so.
Zwischen super erfolgreich und eben nicht. Zwischen im klassischen Sinn ganz schön und alle wollen nachher eifern. Dabei bist du eine Frage eigentlich. Weißt, all das Zeug, wo die Jungen denken immer, es ist erstrebenswert, Likes zu haben. Dabei ist es strebenswert, sich zuerst mal selber zu finden. Und natürlich, aber gleichzeitig Posaunen, nimm dich so an, wie du bist. Aber ich glaube, niemand hat wirklich kein Problem damit. Ich habe das Gefühl, jeder hat irgendwie doch seine vielen Sachen, die er eben doch hadert damit. Und das einfach so sagen, ja, ich nehme mich halt so, wie ich bin. Aber gleichzeitig will sich doch jeder verschönern. Und man sieht ganz viele Schönheitsoperationen. Das kommt mir auch wieder nicht raus, oder? Warum?
Nein, und ich glaube, ich bin an dem Punkt, ich bin auch nicht überall ein Engel und ich habe auch meine Schattenseiten. Aber die auch annehmen und auch einen gewissen Rahmen geben. Und das, vor allem, jeder probiert, sich selber einfach darzustellen. Und das, glaube ich, ist nicht immer gut. Sondern man muss sich auch warnen,
genau, was
ist. Und darum bin ich einfach auch immer im Austausch. Und darum habe ich auch das Format angefangen. Mich interessiert das andere Leben. Ich höre zu. Und vor allem, wenn das Leben noch viel weiter weg ist von meinem Leben, finde ich es noch spannender. Und dann lehre ich wieder und dann kann es wieder mal einen Satz geben, der mich begleitet und der mich wieder in meinem Leben in eine neue Bahn rührt. Darum suche ich auch immer den Kontakt. Und es wird viel zu wenig geredet, es wird zu viel interpretiert.
Genau, die Leute haben Missverständnis und nachher siehst du immer, eben, jemand hat sich zum Beispiel jahrelang als etwas verkauft, wo er dann plötzlich gar nicht ist und sagt, ich bin ja gar nicht so gewesen. Dann denke ich, okay, aber du hast uns jahrelang etwas erzählt, ja, was gar nicht ist. So. Und wir haben zugelassen, da. Aber ehrlich bist du da hin. Und das kann ja nicht funktionieren.
Nein, oder? Und wenn wir jetzt die grossen Stars anschauen, ich bin ein grosser Johnny Cash-Fan oder Bruce Springsteen, Sie haben alles und sind gleich ab und zu nicht glücklich und haben Depressionen. Es macht einem nichts glücklich, aber es kann einem alles glücklich machen. Es kommt immer auf die Wahrnehmung drauf an.
Genau.
Mal Nina, danke dir vielmals für das Interview. Und wenn du jetzt noch etwas auf den Weg willst, die Homepage und so wird alles verlinkt. Mhm. Du darfst noch irgendetwas von dir geben, aber wenn du nichts hast, bedanke ich mich recht herzlich. Und nee, freue dich schon.
Ich hoffe, es kommt gleich der Frühling und bessere Zeiten, aber ich mache aus jeder Zeit etwas.
Super, super. Danke vielmals.
Danke.